Immer mehr dunkle Geheimnisse der Corona-Zeit kommen ans Licht. Doch jetzt gab es in der Enquete-Kommission des Bundestages ein besonders verstörendes Geständnis. Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow räumt ein. Informationen über die sogenannte Pandemie hatte er durch Telefonate mit seiner Schwiegermutter. Waren das die Grundlagen, um uns alle einzusperren? Unser Schwerpunkt heute. Außerdem, Hillary Clinton muss über Epstein aussagen. Kennt sie weitere Netzwerke? Und im Interview des Tages, der Theologe Eugen Drewermann erinnert an Martin Niemöllers Worte. Die BRD ist eine Kolonie. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Doch bevor wir zum Schwerpunkt kommen, zunächst einige aktuelle Nachrichten vom heutigen Freitag. Wusste die frühere US-Regierung unter Barack Obama mehr über die Netzwerke wie jenes des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein? Diese brisante Frage könnte nun Thema im US-Repräsentantenhaus gewesen sein. Dort wurde heute Morgen deutscher Zeit die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton befragt. Allerdings hinter verschlossenen Türen. Details aus der Anhörung wurden bislang nicht veröffentlicht. Clinton selbst machte jedoch ihr Eingangsstatement öffentlich. Darin betont sie, während ihrer Amtszeit von 2009 bis 2013 habe sie auf hohe Regierungsvertreter in 70 Staaten eingewirkt, um dortige Netzwerke von Menschenhändlern zu bekämpfen. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass es sich um Strukturen handeln könnte, die mit jenen von Epstein vergleichbar sind. Clinton stellt sich damit als entschlossene Gegnerin des Menschenhandels dar. Doch zugleich wirft die Äußerung Fragen auf. Wenn solche Netzwerke in Clintons Ministerium bekannt waren, welche konkreten Erkenntnisse lagen der Regierung damals vor? Und welches Ausmaß haben diese Strukturen vielleicht bis heute? Im Streit um das Mercosur-Freihandelsabkommen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Parlament ignorieren. Das machte die CDU-Politikerin am Freitag in Brüssel deutlich. Die Abgeordneten hatten beschlossen, das Abkommen zunächst rechtlich prüfen zu lassen und erst anschließend über dessen Anwendung zu entscheiden. Nun handelte jedoch von der Leyen vorab eigenmächtig.
Ich habe bereits gesagt, wenn sie bereit sind, sind wir bereit. Deshalb habe ich in den vergangenen Wochen intensive Gespräche mit den Mitgliedstaaten und mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments geführt. Auf dieser Grundlage wird die Kommission nun zur vorläufigen Anwendung übergehen.
Nach Ansicht von Beobachtern dürften durch die vorläufige Anwendung aber Fakten geschaffen werden und das Abkommen damit praktisch nicht mehr zu verhindern sein. Auch in Deutschland wächst der Widerstand gegen mRNA-Impfungen. Am Donnerstag überwies der Bundestag einen AfD-Antrag zumindest in die Ausschüsse. Darin fordert die Opposition von der Bundesregierung die, Zitat, Zurückziehung der Zulassungen sämtlicher mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19. Zur Begründung verweist die Partei auf mindestens 350.000 Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen beim Paul-Ehrlich-Institut. Außerdem nennt sie drei offiziell anerkannte Todesfälle in Sachsen im Zusammenhang mit der Impfung. Am Donnerstag blickte die Corona-Enquete-Kommission des Bundestages auf das Frühjahr 2020, also zurück auf den Beginn der Maßnahmen. Eigentlich sollte es um eine technische Frage gehen. Wie organisiert man einen Ausnahmezustand im föderalen System? Doch am Ende entstand ein anderes Bild, ein regelrechtes Sittenbild einer etablierten Politik, die Entscheidungen immer wieder auf fragwürdiger Grundlage traf. Unser Schwerpunkt heute. Im Rückblick auf die Corona-Politik ist eine Frage besonders umstritten. Wann hätten Politiker über welche Informationen verfügen können und vielleicht auch müssen? In der Kommission setzte der Sachverständige Carlos Gebauer den Zeitpunkt relativ früh an. Er sagte, ab April, spätestens aber ab Mai 2020, waren die meisten Maßnahmen nicht mehr rechtmäßig. Die Aussage, man habe es nicht wissen können, lässt Gebauer nicht gelten.
Wenn es einem einfachen Medizinrechtler wie mir, jedenfalls ab dem 22. April 2020, bis zuletzt kontinuierlich möglich war, das weitgehende Fehlen der tatsächlichen Voraussetzungen für die legitime Annahme einer Gefahrenabwendungsbefugnis der Behörden aus allgemein zugänglichen Quellen zu erkennen, dann wäre es Pflicht auch der staatlichen Organe gewesen, das zu erfassen und vernehmlich zu kommunizieren. Das ist unterblieben.
Was Gebauer damit andeutet, die Politik versuchte womöglich gar nicht erst, sich umfassend zu informieren. Auch im bisher einzig abgeschlossenen Untersuchungsausschuss zum Beginn der Corona-Politik spielte diese Frage eine Rolle. Der Ausschuss tagte bis 2024 im Landtag Brandenburg. Im Sondervotum der Fraktion BVB Freie Wähler hieß es damals, der Landesregierung stand ein breites Potpourri an Informationen zur Verfügung. Sie griff jedoch auch auf strittige Dokumente zurück, etwa auf das sogenannte Panikpapier des Bundesinnenministeriums. Also jenes Papier, in dem es hieß, Kinder müsste Angst gemacht werden, am Tod ihrer Großeltern schuld zu sein. In der Enquetekommission des Bundestages war am Donnerstag auch ein zentraler Entscheidungsträger von damals anwesend. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Er schilderte offen, was teilweise Grundlage der Meinungsbildung gewesen sei.
Meine Frau ist Norditalienerin aus Parma. Ich habe jeden Morgen die Bilder gesehen, was in Italien los war, weil meine Frau mit ihrer Mutter jeden Morgen Videokonferenzen hatte. Und wir hörten, wie viele Erkrankungen und wie viele Todesfälle in ihrer Region für sie schon erklärbar war.
Entschied also ein Telefonat mit der Schwiegermutter über die Lockdown-Politik in Thüringen? So direkt wollte Ramelow das nicht sagen. Er räumte jedoch ein. Die eigentlich zuständigen Parlamente wurden zu diesem Zeitpunkt praktisch übergangen. Und die Abgeordneten forderten offenbar auch keine stärkere Beteiligung ein. Dass Parlamente, also gewählte Volksvertretungen, übergangen wurden, stellte bereits der Untersuchungsausschuss in Potsdam fest. Im Sondervotum der AfD-Fraktion wird eine Antwort der brandenburgischen Landesregierung vom Juni 2020 zitiert. Demnach lehnte die Regierung das damals sogar ab, das Parlament umfassend zu informieren. Stattdessen entschieden die Ministerpräsidenten. Im Gegensatz zu Abgeordneten sind sie nicht direkt vom Volk gewählt. Der CDU-Politiker Oliver Schenk, 2020 Chef der Staatskanzlei in Sachsen, verteidigt diese Machtkonzentration bis heute. So offen, dass selbst Vertreter der Grünen in der Kommission nahezu sprachlos reagierten.
Eine ganz kurze Frage zum Anfang jetzt an Herrn Schenk, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie haben von der demokratischen Legitimation der Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen. Können Sie dazu vielleicht ganz knapp nur sagen, woher Sie diese demokratische Legitimation des Gremiums herleiten?
Jeder der Teilnehmer dort, der entscheidet, ist demokratisch gewählt.
Okay, aber das Gremium als solches, genau, hat natürlich keine, also hat keinen also Wahl.
Ob nun Parlamente übergangen oder Ministerpräsidenten gestärkt wurden. Eines bleibt laut Carlos Gebauer zentral. Auf Unwissenheit könne sich die Politik nicht berufen. Er bleibt überzeugt, die entscheidenden Informationen lagen frühzeitig vor.
Da konnte man wissen, dass es keinen Schutz durch Impfung gibt. Da konnte man wissen, dass es keinen Schutz durch FFP2-Masken gibt. Da hätte man das wissen können. Und nicht ex post nur, im Nachhinein ist man immer schlauer, sondern man hätte es auch ex ante zu diesem Zeitpunkt schon wissen können und müssen.
In der Corona-Enquete-Kommission berufen sich zahlreiche Politiker auf ihre damalige Unkenntnis von der Schädlichkeit der Corona-Maßnahmen. Dabei hätte diese leicht vermieden werden können, etwa wenn man in den Behörden damals auf eins geschaut hätte. Denn anders als der Staat haben wir von Tag 1 an ausführlich über das Covid-Unrecht berichtet. Und auch heute werden wir nicht leise bleiben, wenn es um die Aufarbeitung dieser Maßnahmen geht. Bringen Sie jetzt die Aufklärung voran mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Im niedersächsischen Göttingen schallte erstmals der Ruf des Muezzins über die Stadt. Anlässlich des Ramadans wurden die Muslime so zum Fastenbrechen in die örtliche Ditib-Moschee gerufen. Damit reiht sich Göttingen nach Köln, Raunheim und Düren in die Liste westdeutscher Städte ein, die den muslimischen Gebetsruf in ihren Orten zulassen. Die Göttinger SPD-Oberbürgermeisterin Petra Breustedt äußerte dazu, Zitat, »Das war ein bewegender Augenblick und für Göttingen ein besonderer Moment.« Kritiker dagegen sehen in der auf Arabisch gehaltenen Gebetsaufforderung ein Zeichen islamischer Landnahme in Deutschland. Dass die fortschreitende Islamisierung nicht auf ungeteilte Zustimmung in der Bevölkerung trifft, zeigte nicht zuletzt eine Aktion der Identitären Bewegung in Freiburg. Vor wenigen Tagen verhüllten dort Aktivisten die städtische Ramadan-Beleuchtung. In den sozialen Medien verbreitete sich die Aktion rasant. IB-Sprecher Maximilian Merkel kommentierte gegenüber auf 1 wörtlich: Die überwältigende Zustimmung beweist, die Deutschen sind es leid, dass sie ihre eigene Demütigung auch noch finanzieren sollen. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im Jahresvergleich weiter erhöht. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Februar 3 Millionen Menschen erwerbslos. Das waren 81.000 Menschen mehr als im Februar 2025. Die Statistik weist jedoch nur einen Teil der tatsächlichen Arbeitslosen aus. So erhielten im Februar demnach 1,1 Millionen Menschen Arbeitslosengeld und 3,8 Millionen Bürgergeld. Zusammengenommen also nahezu 5 Millionen. Der Einsatz von KI wird in den nächsten Jahren zahlreiche Jobs vernichten und so womöglich eine globale Wirtschaftskrise auslösen. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie der Plattform Synergy Research. Die Untersuchung geht von einer fiktiven Wirtschaftskrise im Jahr 2028 aus. Diese wurde dadurch ausgelöst, dass in den Vorjahren kurzfristig zahlreiche Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz ersetzt wurden. Davon seien besonders einkommensstarke Gruppen wie Analysten, Juristen, Projektmanager und Entwickler betroffen. Deren Wohlstandsverlust würde zu einem Konsumrückgang führen. In der Folge, so die Studie, gehen dann auch weitere Stellen in der herkömmlichen Produktion verloren. Ob diese Entwicklung so eintritt, ist natürlich unklar. Erste Anzeichen weisen aber bereits darauf hin, dass zunehmende Arbeitsplätze durch KI eliminiert werden. So kündigte der Twitter-Mitgründer Jack Dorsey an, die Belegschaft seines Unternehmens Blocks aufgrund der Möglichkeiten durch KI um beinahe die Hälfte zu reduzieren. Auch die Versicherungsgesellschaft Allianz Partners wird in den nächsten 1,5 Jahren rund 1.500 Stellen abbauen, da Tätigkeiten in Callcentern ebenso gut von Computern erledigt werden können. Wie bereits weiter oben berichtet, hat Hillary Clinton die Existenz zahlreicher pädokrimineller Ringe weltweit angedeutet. Eines dieser Netzwerke könnte beispielsweise in Österreich existiert haben. Bereits vor einigen Wochen wurde in der Alpenrepublik ein Skandal um langjährigen sexuellen Missbrauch bekannt, ausgerechnet in den sogenannten SOS-Kinderdörfern. Jetzt wird aus Zahlen, die die Organisation selbst am Donnerstag veröffentlichte, klar: Das Ausmaß der Fälle könnte noch viel größer sein als bisher angenommen. Nicht weniger als 137 Verdachtsfälle auf Kindswohlgefährdung lagen der NGO mit Stand vom 23. Februar vor. Diese weisen im Vergleich zum Vormonat eine deutliche Steigerung auf. Noch im Januar hatte man erklärt, Kenntnis von 107 Fällen zu haben. Die Meldungen stammen dabei alle von Betroffenen selbst oder von Personen aus deren Umfeld. Der Verein räumt selber ein, dass die tatsächliche Opferzahl auch noch höher liegen könnte. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln herrscht in der AfD Siegesstimmung. Die Richter untersagten vorerst die Einstufung der Oppositionspartei als gesichert rechtsextrem. Parteichefin Alice Weidel sprach bereits von einem grundsätzlichen Erfolg. Wörtlich sagte sie: In der Gesamtbetrachtung sind die beständig erhobenen Vorwürfe, die Alternative für Deutschland sei gesichert rechtsextrem, damit widerlegt. Doch diese Hoffnung könnte verfrüht sein. Ein Blick in die Urteilsbegründung zeigt: Das Gericht entschied ausdrücklich nur auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen. Denn der Verfassungsschutz habe, so heißt es wörtlich, nachrichtendienstliche Informationen zu weitergehenden, nicht öffentlich verlautbaren Zielen der Antragstellerin auch im gerichtlichen Verfahren nicht mitgeteilt. Das bedeutet, interne Erkenntnisse des Geheimdienstes lagen dem Gericht offenbar nicht vor. Möglicherweise, weil sonst der Umfang der Überwachung oder eingesetzte Quellen offengelegt worden wären. Zugleich machte das Verwaltungsgericht damit deutlich: Der Verfassungsschutz könnte seine Einstufung erneut vornehmen, wenn er sich dabei auf entsprechende Überwachungsergebnisse stützt. Diese wiederum wären für Medien oder die Öffentlichkeit kaum überprüfbar. Eugen Drewermann gehört zu den bekanntesten Theologen Deutschlands. Vor allem in den 80ern und 90er Jahren wurde er für seine Opposition gegen die offizielle Amtskirche bekannt. Doch Drewermann ist auch ein aktiver Kriegsgegner und jetzt im Interview des Tages.
Ende vergangenen Jahres erschien die neue außer- und sicherheitspolitische Doktrin der USA. Die Folgen sind einerseits ein zumindest proklamierter Rückzug aus Europa, andererseits ein aggressiveres Auftreten in Lateinamerika. Kriegsgefahr in Europa verringert oder womöglich sogar erhöht?
Herr Merz erklärt, Europa müsse sich verselbstständigen von den USA. Wenn er das geistig meinen würde, hätte er absolut recht. Wir müssten der imperialen Politik der USA nicht länger gehorsam sein. Wir sind keine Kolonie der USA mehr. Stattdessen meint er es aber militärisch. Wir müssten all das, was Amerika geboten hat, an Raketen, an Kampfmitteln, an F-35-Bombern, selber herstellen und produzieren, damit wir ersetzen können, was uns als Militärmacht abgeht. Wir müssen in Europa die stärkste führende Macht werden, damit wir weiter aggressiv auftreten könnten und Frieden herbeiführen durch Abschreckung und Stärke. Das ist ein Programm, das nicht so zu halten ist, das aber tatsächlich die Bundesrepublik West begleitet hat, seitdem sie besteht. Es hat damals Niemöller, Kirchenpräsident in Hessen, ganz richtig gesagt, die Bundesregierung, die Bundesrepublik ist im Grunde das, was in Amerika gewünscht wird, als Kolonie. Man hat keine Freiheit, man ist abhängig von dem, was gewünscht wird in den USA. Man hat in der Bundesrepublik West ein Kind, das in Washington gezeugt wurde und im Vatikan getauft wurde. Diesen Status müssen wir beenden, indem wir mal Wert darauf legen, dass die UNO uns zu sagen hätte, welche Aufgaben wir tatsächlich hätten. Die betteln um 2 Milliarden als Rückhalt für Katastropheneinsätze. Leute, die bei einem Erdbeben unter den Schutt kommen, können nicht warten wochenlang, bis irgendeine Hilfe kommt. Die brauchen das sofort und gleich. Wenn es um Militär ginge, hätten wir in 24 Stunden die Bombe an jedem Ort der Welt. Wenn es um Menschen geht, die um das Leben ringen, haben wir nichts. Wir haben auch keine 2 Milliarden zur Hilfe. Wir brauchen aber 500 Milliarden für die Rüstung. Diesen Wahn müssten wir irgendwann beenden und es ist die allerhöchste Zeit.
In Davos hat Donald Trump einen Friedensrat gegründet. Noch ist unklar, welche Staaten sich beteiligen werden und ob dieses Gremium tatsächlich mehr ist als eine Kulisse für ökonomische Interessen. Wie bewerten Sie diese Initiative zum jetzigen Zeitpunkt?
Die Amerikaner legen gerade wieder die Monroe-Doktrin auf. Lateinamerika gehört den US-Amerikanern. Das zeigt sich nach über 60 Jahren, wie man Kuba stranguliert, wie man in Venezuela macht, was man will, um ans Erdöl zu kommen, wie man in Chile damals Allende ermordet hat, wie man versucht hat, in Brasilien eine Militärkolonie einzurichten. An jeder Stelle zeigt sich das. Man beansprucht als US-Amerikaner den gesamten Süden für sich selber, insbesondere die Karibik. Mit Frieden hat das nichts zu tun, aber mit Machtansprüchen. Make America Great Again. Diese MAGA-Parole ist das Ende von friedlicher Verständigung untereinander. Was wäre, man würde den Ländern in Lateinamerika eine Chance geben, sich sozial weiterzuentwickeln? Kein Gedanke dran. In Bolivien hätten wir gehabt einen indianischen Präsidenten, der zum ersten Mal seine eigene Industrie unabhängig machte von der amerikanischen Erdölgesellschaft. Das wurde ihm vorgeworfen. Genauso wie Chavez in Venezuela. Das kommt nicht in Frage für die USA. Manchmal kann Putin sogar etwas ganz Richtiges sagen. Er konnte erklären zur Ukraine, das ist ein Krieg nicht von Putin, sondern von Biden. Das stimmt. Dann hat er gesagt, ich kann in einem Tag den Frieden wiederherstellen. Da irrt er sich groß. Jetzt ist er dabei, an der Seite der Israelis Krieg zu machen gegen den Iran. War dabei, Krieg zu machen gegen Syrien. Das alles läuft so weiter und es hat kein Ende. Die Deutschen wären berufen dazu, sich zu verweigern und zu sagen, wir möchten mit den Menschen, die wir bekämpfen sollen, Frieden schließen gemeinsam. Dann hätten wir die Angst der Amerikaner nicht vor dem Russen, sondern von dem Frieden der Russen mit dem Deutschen. Wenn das so wäre, wäre ein Wirtschaftskorridor etwa von Lisboa bis Vladivostok der größte Wirtschaftsraum auf Erden und das Ende der Vorherrschaft des amerikanischen Dollar. Das fürchtet Amerika. Dann muss man natürlich die Erdölpipeline sprengen, dann muss man die Energiepreise hochtreiben, dann muss man Fracking-Gas aus den USA importieren, dann muss man einen Hafen in Bremerhaven errichten, damit das angelandet werden kann. Und dann wundert man sich, dass die Mieten teurer werden, die Heizkosten teurer werden, dass die Leute das nicht bezahlen können. Ja, wir müssen doch die Wirtschaft mit neuer Rüstungsindustrie aufpeppeln, damit Rheinmetall zum Beispiel die Aktionäre billig machen kann durch neue Ausschüttungen. Sollen wir den Wahnsinn noch im Detail weiter kommentieren oder weiß jeder, der uns zuhört, woran er ist? Ich hoffe, das Letztere.
Das vollständige Gespräch mit Eugen Drewermann finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Für diese Woche war das unsere letzte Nachrichtensendung. Von Montag bis Freitag haben wir Sie jeden Tag mit den aktuellsten Meldungen versorgt. Von frühmorgens bis zur Ausstrahlung haben wir für Sie recherchiert, geschrieben, gedreht und geschnitten. Wenn Sie uns im Gegenzug mit einer Spende unterstützen möchten, dann können Sie das sofort tun, mit dem Spendenformular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Freitagabend sowie ein schönes und erholsames Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.